Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich sehr, dass ich auf diese Weise mal wieder bei einer Bibelkonferenz sein darf und das Wort Gottes verkündigen darf. Für mich ist das erste Mal nach einer zwangsweisen Corona-Pause, wie wahrscheinlich für die meisten von euch auch. Und es ist doch auch ein großes Geschenk der Gnade Gottes, dass wir uns so wieder versammeln dürfen, dass wir wieder auch in einem etwas größeren Rahmen Gottes Wort hören dürfen. Ja, und auch die Corona-Krise hat uns, denke ich, alle erinnert, dass Endzeit ist. Und ich bin erinnert worden, als diese Dinge auf uns zukamen, an Matthäus 24. Ich denke, fast jeder von uns ist da erinnert worden an die Seuchen, die als ein Zeichen dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi angegeben wurden und von dem Herrn vorhergesagt wurden, zusammen mit Naturkatastrophen, Kriegen, Erschütterungen zwischen den Nationen und all diesen Dingen, die wir in Matthäus 24 in dieser Endzeitrede finden. Und in Matthäus 24 wird uns eben auch das allergrößte und schwerwiegendste Zeichen der Endzeit mitgeteilt, nämlich in Vers 3 und 4. Und das möchte ich mit uns am Anfang lesen. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann lesen wir in Vers 11 und 12 noch einmal: Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also das wichtigste Kennzeichen der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi, so können wir da eigentlich schließen, ist Verführung. Und zwar religiöse Verführung im Namen Jesu Christi. Also nicht die Verführung durchs New Age oder durch irgendwelche weltlichen Strömungen, sondern die Verführung innerhalb der Christenheit, ja sogar innerhalb der Evangelikalen und zum Teil innerhalb der bibeltreuen Christen. Ja? Also Verführung, Irreführung bedeutet ja letztlich, dass eine Botschaft ausgesandt wird, die der originalen biblischen Botschaft relativ ähnlich ist und trotzdem in ganz entscheidenden Punkten gefälscht ist. Verführung bedeutet Wegführung vom richtigen Weg. Ich vergleiche das immer so, wir haben ja jetzt Navis, da ist es meistens nicht mehr so wichtig, aber wenn in einer größeren Stadt jemand einfach alle wichtigen Wegweiser an den wichtigen Kreuzungen um 90 Grad verdrehen würde und ich versuchte, mit diesen Wegweisern zum Ziel zu kommen, dann würde ich am Ziel vorbei kommen und würde das Ziel nicht erreichen. Ich würde in die Irre gehen. Das ist Irreführung. Führung auf einen falschen Weg. Und genau das sagt der Herr Jesus: In seinem Namen würde das geschehen in der Zeit, kurz bevor er wiederkommt. Und zwar, wenn wir das nochmal bedenken, hier mit den Wehen, die uns in Vers 8 genannt werden, dies alles ist der Anfang der Wehen, dann finden wir das auch als eine Gesetzmäßigkeit in der Endzeit, dass alle diese Dinge eigentlich schon seit Jahrhunderten in der Christenheit geschehen, dass sie aber gegen Ende der Zeit immer mehr an Intensität und Häufigkeit zunehmen. Ja, das ist das Kennzeichen von Wehen bei einer Frau, dass sie eben immer stärker werden zur Geburt hin und immer schneller aufeinander folgen, bis schließlich dann die Geburtsphase selber mit elementarer Gewalt letztlich kommt. Und das ist dieses geistliche Bild, das der Herr Jesus gebraucht. Und deswegen, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir in dieser letzten Zeit gesteigerte, stärkere, massivere Irreführung im Namen Jesu Christi erwarten. Und heute Abend will ich nicht allgemein über Verführung sprechen, sondern über die gezielte Verführung einer ganz besonders verletzlichen und verführbaren Zielgruppe. Und es sind junge Menschen. Und da sage ich gar nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern ganz genauso junge Erwachsene. Ja? Und diese Verführung findet in großem Maßstab statt innerhalb der evangelikalen Christenheit. Ich rede gar nicht von der liberalen Christenheit, von den Namenschristen, sondern ich rede mal von den evangelikalen bis hinein in bibeltreue konservative Kreise. Findet eine Verführung statt. Eine Irreführung, eine falsche Botschaft wird jungen Christen gepredigt und sie haben das Gefühl, sie sind cool, sie haben Spaß, sie sind auf dem richtigen Weg in den Himmel und dabei sind sie auf dem breiten Weg und nicht auf dem schmalen Weg. Und das ist tragisch, weil der breite Weg führt ins Verderben, 100%, das hat der Herr Jesus ganz klar gesagt. Nur der schmale Weg führt wirklich in die Himmelsherrlichkeit. Und deswegen ist es eine ganz, ganz ernste Sache, dass es hier so eine Verführung gibt, ein falsches Christentum. Und ich nenne das das Christentum des breiten Weges. Das wird übrigens natürlich nicht nur unter Jugendlichen verkündigt, sondern auch unter Erwachsenen. In den evangelikalen Kreisen gibt es ein verwässertes Evangelium und das schon seit Jahrzehnten. Das hat schon angefangen mit Bill Bright und den vier geistlichen Gesetzen. Wenn das jemand kennt, viele kennen das wahrscheinlich, ja. Letztlich ein Evangelium, in dem der Zorn Gottes genauso ausgeblendet wird wie das Gericht und die völlige Verdorbenheit des Menschen, wo nicht mehr über die Hölle gepredigt wird und über ewige Verdammnis, wo letztlich ein falscher Gott verkündigt wird, ein falscher Heilsweg, nämlich nicht mehr über Buße und Bruch mit der Sünde, sondern man kann praktisch elegant ins Reich Gottes reinspazieren, indem man die Hand hebt und ein Gebet nachspricht, das einem dann so vorgebetet wird und das war's dann. Ja? Nachzulesen, nachzuerleben, zum Beispiel in Pro-Christ-Evangelisationen, aber auch in allen möglichen anderen modernen evangelikalen Evangelisationen, wo letztlich eine oberflächliche Botschaft verkündigt wird und eine oberflächliche Bekehrung erzeugt wird. Und das ist in ganz besonderer Weise auch bei jungen Menschen der Fall, dass sie nicht mehr wirklich eine klare biblische Botschaft hören, dass sie nicht mehr zu klarer Buße kommen und dass sie auf der anderen Seite dann eben auch auf einem Weg letztlich geführt werden, der sie an dem Herrn Jesus und der echten Nachfolge und dem echten Leben aus Gott vorbeiführt. Und es ist ganz ernst, weil dieser Weg endet in der Verlorenheit, wenn da nicht noch ein Aufwachen ist. Und ich halte diesen Vortrag, das merke ich schon, vor einem Publikum, wo eher Großeltern von jungen Leuten oder Eltern da sind und nicht so viele junge Leute selber. Das macht gar nichts. Dieses Thema ist für alle wichtig. Ich selber bin Vater von 10 Kindern. Der Herr hat uns 10 Kinder geschenkt. Davon sind schon 5 verheiratet und haben schon selber zum größten Teil Kinder. Und 5 sind noch jünger und einige sind auf jeden Fall noch in dem Alter, das ich unter christlicher Jugend verstehen würde. Ja, nämlich junge Erwachsene bis 25, 26, bis sie verheiratet sind. Ja, und das ist also eine Sache, die betrifft uns ja alle. Das ist etwas, was die älteren Gläubigen zu intensivem Gebet anreizen sollte. Und deswegen denke ich auch, dass das Thema gar nicht verfehlt ist, wenn wir hier so viel graues Haar unter uns haben. Ja, das ist übrigens ein Vorteil und ein Segen nach der Bibel und nicht etwa ein Mangel. Ja, da müssen wir uns also auch vom Zeitgeist verabschieden, ja, der nur das Junge irgendwie als toll und gut und positiv bezeichnet und das Alter mehr oder weniger abgehakt hat. Das ist auch schon wieder so eine Jugendideologie, die die jungen Menschen im Grund verführt. Ja? Aber Tatsache ist, das geht jeden Gläubigen an und auch fast jeder Gläubige ist irgendwo in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis mit diesem Problem aus meiner Sicht konfrontiert. Ja, also was zum Beispiel da passiert, habe ich gestern erst gelesen in Idea Spektrum Deutschland, bloß mal so als interessanter Einstieg. Der Gründer und Leiter des Gebetshauses Augsburg und Initiator der Mehrkonferenz, Johannes Hartl, hat ein neues Format angekündigt. Wie er im Idea-Podcast Idealisten exklusiv verriet, soll es im Sommer 2021 ein großes Teenager- und Jugendfestival geben. Das Zimzum-Festival werde vom 5. bis 8. August in Geltendorf bei München stattfinden. Der Begriff Zimzum stammt aus der jüdischen Mystik und bedeutet, dass Gott sich demütig zurückzieht, um Raum neben sich zu schaffen. Hauptzielgruppe des Festivals sind 14- bis 25-Jährige. Das ist auch mein Thema, ne? Neben internationalen Künstlern und Sprechern stehen dafür auch Turniere, Workshops und Wettbewerbe auf dem Programm. Hartl zufolge wird das Zimzum von Christen unterschiedlicher Konfessionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam organisiert und somit größer sein, als was Einzelne allein machen könnten. Neben dem Gebetshaus Augsburg gehören zu den Trägern unter anderem der CVJM, die SMD, Studentenmission in Deutschland, sowie die freikirchliche Gemeindebewegung ICF, International Christian Fellowship. So, da sind wir mitten im Problem. Was passiert mit jungen Christen? Sie werden verführt und sie sind verführbar. Und das ist zum Beispiel schon ein Problem, was ganz, ganz viele junge Christen haben. Auch haben, weil sie in der Schule gehirngewaschen werden, auf eine ganz bestimmte Weise letztlich zu denken, wir sind die Coolen, wir sind die Durchblicker, wir wissen es besser als die Alten, die sind sowieso verkalkt und ein bisschen unbeweglich. Wir können wenigstens ein Smartphone richtig bedienen, wo sie zweifellos große Vorteile haben gegenüber uns Älteren. Das wollen wir ja mal zugeben. Aber das Problem ist, da wird ein biblischer Grundsatz missachtet. Nämlich der Grundsatz, dass junge Menschen Hilfe, Rat, Belehrung und Besonnenheit und Gottesfurcht brauchen, damit sie nicht verführt werden. Dass junge Menschen in einer besonderen Weise in Gefahr sind, in geistlicher Gefahr sind, irregeführt zu werden, weil sie ein Stück offen für alles sind. Und ich möchte ein paar Auszüge aus den Sprüchen lesen mit unserem Anfang. Ja? Die Sprüche sind ein wunderbares Buch, gerade auch für junge Christen, ja? Aber auch für die Älteren natürlich. Ein Buch der Weisheit, ein Buch der Unterweisung. Und die Sprüche haben unter anderem als Thema, dass junge Menschen, junge Gläubige es dringend nötig haben, von Älteren Ermahnung, Belehrung und Lebenserfahrung anzunehmen. Und das ist genau das, wo der Teufel junge Menschen, auch junge Christen, systematisch in unserer Kultur davon abhält. Es ist uncool, auf seine Eltern zu hören, geschweige denn ihnen zu gehorchen. Ja, das bringt keine Pluspunkte ein bei den Klassenkameraden oder bei den Freunden oder in der Clique. Es ist auch das Denken, das systematisch geschürt wird von verführerischen Jugendpredigern, ihr seid die Avantgarde, ihr seid die, die etwas bewegen können, ihr seid die, die die Welt verändern werden, die die Welt auf den Kopf stellen werden. Solche Dinge habe ich in der Charismatik gehört von Jugendpredigern, Jugendlichen gegenüber, aber das gibt's heute genauso auch bei den Evangelikalen, ja. Ihr seid die World Changer, ja, das muss jetzt alles noch Englisch sein, ja, damit es dann auch richtig cool klingt. Junge Leute sind die Weltveränderer. Die anderen sind schon fast abgeschrieben, weil sie sowieso irgendwie nicht mehr die Energie haben. Aber hier geht noch was. Hier kann man was bewegen. Und mit solchen Sprüchen werden junge Christen ein Stück auch ganz subtil gegen die ältere Generation ein Stück in Stellung gebracht. Ja, die Alten verstehen das nicht mehr, dass wir heute eine andere Art von Musik haben wollen, ja. Natürlich brauchen wir Rock- und Popmusik. Etwas anderes geht gar nicht. Ja, viele junge Menschen sind abhängig von Rock- und Popmusik zum Beispiel. Und wenn ihnen ältere Christen sagen, das ist dämonisch, das ist eine Gefahr für euer geistliches Leben, dann ernten sie bei vielen jungen Christen nur ein müdes Lächeln. Ja. Aber das Problem ist, junge Menschen ganz grundsätzlich haben ein Mangel an geistlicher Erfahrung und damit auch ein Mangel an geistlichem Durchblick. Und den kann man noch nicht mal durch fleißiges Bibelstudium alleine ausgleichen. Ja? Weil es ist ganz klar, wenn jemand gottesfürchtig ist und Gottes Wort eifrig studiert, dann wird er von vielem bewahrt werden. Und trotzdem gibt es bestimmte Gefahren im Leben, auch im geistlichen Leben. Um die zu durchschauen, braucht man einfach eine gewisse Reife und Lebenserfahrung. Ja? Man muss 20, 30 Jahre Nachfolge erlebt haben, um manche Dinge scharf sehen und auch andere warnen zu können. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass eben gerade junge Christen erkennen, ich bin gefährdet, ich bin verführbar, ich bin leichter geneigt, den lockeren Sprüchen von irgendeinem coolen Jugendprediger begeistert zu folgen, ohne mir klar zu machen, dass da eigentlich gar keine biblische Botschaft dahinter steckt, sondern eine Irrlehre. Ja? Und deswegen lese ich jetzt mal gerade aus Sprüche 1, Vers 1 bis 7 einfach ein paar Bibelworte aus den Sprüchen, um uns auch mal in dieses Thema einzuführen. Und da gibt es den Unverständigen. Und das hat uns der Roger so ein bisschen gesagt, dieses Wort heißt eigentlich jemand, der für alles offen ist, der ein Stück einfach naiv und ja, neugierig ist und unerfahren. Ja? Also nichts Böses, einfach nur ein Mangel an Lebenserfahrung und ein Mangel an tieferer biblischer Gründung, aber das ist ein Zustand, in dem können begabte Rhetoriker jungen Menschen alle möglichen Dinge einreden. Und junge Menschen sind ja begeisterungsfähig. Ja? Das ist ja auch was Schönes. Aber wenn sie für das Falsche begeistert werden, das ist dann tragisch, das ist traurig. Ja? Waren wir übrigens auch. Ich war nicht mehr ganz jung, ich war 32, wo wir mit vollen Segeln in die Charismatik gesegelt sind. Aber ich war ein junger Gläubiger, 2 Jahre gläubig. Ja? Und habe nichts gemerkt und war begeistert von diesen falschen Lehren und habe das alles aufgesogen und praktiziert und umgesetzt, bis Gott uns nach 4 Jahren gestoppt hat und gezeigt hat, Moment, ihr seid verführt. Ihr seid auf einem ganz falschen Weg gewesen. Ihr seid falschen Gurus nachgefolgt. Und es war ein bitteres, hartes und ernstes Erwachen. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man merkt, Mensch, ich habe meine ganze Energie, meine Lebenszeit 4 Jahre lang völlig falsch verschwendet und habe den Sprüchen von Leuten geglaubt. Im Nachhinein denkst du dir, wie kramst du drauf, so einen Schrott zu glauben? Ja? Aber da war eine Verblendung dabei, da war ein geistlicher Nebel dabei, hat unser lieber Bruder vorher auf die Weltsituation bezogen. Es gibt auch in den geistlichen Kreisen Nebelwerfer, ja? Die alles ein Stück unklar machen, die Silhouette verschwommen machen und den Blick letztlich auch hemmen. Und das sind die Gefahren, die unverständigen, naiven, offenen, arglosen Christen auch heute noch drohen, dass sie auf solche Dinge leichter reinfallen als Erwachsene. Ich sage nicht, dass Erwachsene nicht reinfallen. Tausende fallen genauso rein. Wollen wir gar nicht irgendwie kleinreden. Ja? Aber es geht jetzt trotzdem um die Jugend und in den Sprüchen geht es eben auch in erster Linie erstmal am Anfang um die Jugend. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Besonnenheit ist ein Begriff, den finde ich ganz wichtig, kommt übrigens im Titusbrief auch vor, sowohl die alten als auch die jungen Christen sollen besonnen sein, brauchen Besonnenheit. Ja? Und was heißt Besonnenheit? Ich denke immer, das ist so, dass wenn du in deinem Denken bei dem, was du selber sagst und redest und tust, tun willst und dem, was du hörst, immer einen biblischen Filter dazwischen laufen lässt. Moment mal, stimmt es mit Gottes Wort überein? Ja? Worauf läuft es raus? Was ist eigentlich die Folge von dem, was ich da höre? Ja, was bedeutet es in der Konsequenz, wenn ich das und das tue? Das ist Besonnenheit, so wie ich das verstehe. Ja, ist das biblisch wahr? Steht es so geschrieben oder erzählt er mir hier irgendwelche Geschichten? Ja, und das brauchen wir alle und das brauchen junge Christen natürlich in besonderer Weise. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ja, das Wort Gottes ist ja nicht immer nur Klartext und einfach zu verstehen, sondern viele Dinge im Wort Gottes erschließen sich uns nur, wenn wir die Bibel wirklich studieren, sie betend studieren, auch wenn wir vielleicht in manchem die Bibel schon das dritte oder vierte Mal durchgelesen haben und auch danach gelebt haben eine gewisse Zeit. Ja, das ist ja ein Wachstumsprozess. Und auch deshalb ist es eben wichtig, dass junge Christen zum Beispiel auch auf den Rat von älteren, reifen Christen und vielleicht auch von ihren gläubigen Eltern hören, anstatt ihn in den Wind zu schlagen. Ja? Und das ist aber noch sehr oft leider der Fall. Vers 7 ist noch wichtig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist etwas ganz Entscheidendes. Das wird hier ganz deutlich gesagt. Und die kommt in den Sprüchen gerade am Anfang immer wieder vor als ein Lernziel, als ein geistliches Wachstumsziel für junge Gläubige. Und das Erschreckende an der Verführungsströmung innerhalb der Christen, auch der Evangelikalen, ist unter anderem, dass die Furcht des Herrn systematisch ausgerottet wird von modernen, coolen Jugendpredigern. Das fängt schon damit an, dass die natürlich mit Löcherjeans, Hände in den Hosentaschen und mit so einem lockeren T-Shirt rumlaufen und dann Sprüche klopfen, lockere Witze reißen, bewusst die Leute irgendwo in so eine lässige, flapsige, lächerliche Haltung reinbringen und sie vermitteln, Gott braucht man nicht zu fürchten. Ihre Botschaft ist, Gott ist ein netter, toleranter Daddy, der dich absegnet mit dem, was du gerne machen willst. Und das ist Lästerung, das ist Verführung. Da wird die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die Majestät Gottes im Grund geleugnet. Ja? Und das sind ganz ernste Dinge, weil damit verliert eben auch die Buße wirklich an Tiefgang und biblischer Echtheit. Wenn man die Heiligkeit Gottes verleugnet und Gott als tolerant hinstellt, der Sünde toleriert und der alles Mögliche mitmacht, was Gott nie mitmachen würde, dann verfälscht man im Grund eben das ganze Evangelium und bringt junge Menschen dazu, letztlich auch ja am Ziel vorbei, den breiten Weg ins Verderben zu gehen. Im Namen Jesu Christi, unter christlicher Fassade. Ja, das Christentum des breiten Weges hat viele fromme Sprüche, aber es umgeht den Kern: Bekehrung, Wiedergeburt, Heiligung, Kreuzesnachfolge. Das kommt nicht vor, sondern das ist ein lustiger, interessanter Selbstverwirklichungstrip, christlich garniert, mit viel Rock- und Popmusik, mit viel Action, mit viel Aktivismus, erlebnisorientierte Jugendarbeit, das ist so ein Stichwort, ja. Die Leute müssen immer was erleben. Früher hat man einfach mit den jungen Leuten Bibelarbeit gemacht und Gemeinschaft gehabt. Und jetzt muss das ein ausgeklügeltes Programm sein. Die müssen bespaßt werden, die müssen unterhalten werden. Und man muss ihnen irgendwo was bieten, was ihnen ein tolles, cooles Gefühl gibt. Ja, das ist verkehrt. Ja, damit betrügt man die jungen Leute eigentlich um entscheidende Dinge in der Christusnachfolge und in ihrem geistlichen Leben. Und das ist eben diese Tragik, dass es heute so einen Ansatz von Jugendarbeit gibt, der sagt, wir müssen die jungen Leute dort abholen, wo sie sind, und wir müssen ihnen ein bequemes, interessantes, abenteuerliches, spaßiges Christsein vermitteln, wo sie gerne drauf einsteigen. Und das ist genau diese Ideologie des Christentums des breiten Weges. Und wisst ihr, das kommt im Grund ein Stück weit aus der liberalen Theologie und es kommt aus der Küche des Teufels, das ist ganz klar. Aber die, sagen wir, die Begründung, die ideologische Begründung, die man unter den Evangelikalen dafür gegeben hat, die hat im Grund die Gemeindewachstumsbewegung gegeben mit ihren Tendenzen zur Kontextualisierung, wo man sagt, wir müssen die Botschaft an die Zielgruppe anpassen. Ja, wir müssen die Botschaft immer so verändern und so zuschneiden, dass sie bei der Zielgruppe gut ankommt. Ja? Und wenn man das mit dem Evangelium macht, dann verrät man das Evangelium. Ja? Ich erinnere nur an 1. Korinther 1, wo der Apostel Paulus im Grund die Bankrotterklärung eines Gemeindewachstumsleiters schreibt. Er schreibt nämlich, ich verkündige das Wort vom Kreuz und die Juden halten das für ein Ärgernis und die Griechen für eine Torheit. Ich verkündige eine Botschaft, die bei den meisten Leuten nicht ankommt, sondern verworfen wird. Ja? Und die Gemeindewachstumsstrategen hätten gesagt, Paulus, du musst deine Botschaft verändern. Du musst einfach ein paar Schrauben drehen. Verkündige doch den Heiden ein Evangelium der Sophia, der Weisheit, der Philosophie. Und den Juden verkündige doch das Gesetz einfach mit so ein bisschen messianischen Zügen. Dann werden die alle zufrieden sein und du hast jede Menge Leute in deinen Gemeinden. Und das Seltsame ist, der Apostel Paulus fürchtet sich davor. Er sagt, nein, ich werde genau dieses törichte Wort vom Kreuz weiter verkündigen, weil das ist die einzige Botschaft, die eine Kraft zur Errettung ist. Und darauf kommt es an. Nicht wie viele Leute mir hinterherlaufen, sondern wer wirklich durchdringt zur Wiedergeburt und ein Kind Gottes wird und ein Nachfolger des Herrn Jesus. Darauf kommt es an. Und deshalb hat Paulus sich geweigert, auch nur rhetorische Methoden und Tricks anzuwenden, Redeweisheit, um das Evangelium ein bisschen griffiger und populärer zu machen. Sondern er hat gesagt, ich will in aller Einfalt und Gottesfurcht dieses Wort vom Kreuz verkündigen und wer es annimmt, für den ist eine Kraft zur Errettung und wer es nicht annimmt, der hat die Verantwortung dafür zu tragen. Wisst ihr, und heute ist die Strategie, ja, die jungen Leute, die wollen sich nicht mehr bekehren, die wollen nicht Buße tun über ihre Rockmusik, die wollen weiter Rock und Pop hören und Disco tanzen, dann bietet ihnen doch Gottesdienste, wo sie eine Disco haben. Wisst ihr, und das sind heute die großen Renner, wenn wir vorher ICF angesprochen haben. Ich habe mir mal Videos aus den ihren sogenannten Gottesdiensten angeguckt, das ist ja eine Lästerung, des Gottesdienst zu nennen, ja. Und was da passiert, das ist im Grunde ein Rockkonzert. Ich war früher auch in der Welt. Ich habe auch in Diskotheken zu Rockmusik getanzt, ja. Aber da war ich in der Welt. Das, was da gemacht wird, dass junge Menschen durch diese dämonische Rockmusik halb in Trance versetzt sind, dass sie sich schütteln, dass sie von diesen Gurus auf der Bühne so richtig manipuliert werden, auch so gruppendynamisch. Jetzt klatscht mal alle, jetzt ruft mal alle Halleluja. Und die werden wie in einen Rausch versetzt, in einen religiösen Rausch. Und das ist im Grund nichts anderes als das weltliche Disco-Leben. In München, das ICF, hat sich praktischerweise die Gottesdiensträume in einer weltlichen Disco eingerichtet. Ja, da findet dann am Sonntag eine Sonderdisco statt und das ist der Gottesdienst vom ICF. Ja, und da wird genauso mit allen Mitteln, mit entsprechenden Konzertmethoden Rock- und Popmusik gebracht und dann tanzen da Tausende, also bei uns sind es also etwa 1000 in München, in Zürich sind es ja mehrere Tausend wohl, ja. Die tanzen dann da begeistert und meinen, sie dienen Gott. Und in Wirklichkeit nehmen sie an einem heidnischen Ritual teil, ja. Das ist nicht echt, das ist kein Christentum, ja. Und das ist das Tragische und die meisten jungen Leute finden das attraktiver als zum Beispiel die Jugendgruppe einer bibeltreuen Gemeinde. Und deswegen finden wir zum Beispiel auch in Brüdergemeinden, in konservativen christlichen Gemeinden, junge Leute, die gehen dort einfach weg und gehen lieber ins ICF oder gehen in Hillsong Church oder wie auch immer, Calvary Chapel. Es gibt ein breites Angebot verschiedener Trend-Jugendkirchen und Jugend-Events, also Veranstaltungen einfach, ja. So wie jetzt der Johannes Hartl dieses Festival angekündigt hat, so gibt's ja auch das Christival. Und dort werden sie nach Strich und Faden verführt. Ich möchte mal einfach ein paar konkrete Beispiele nennen von dieser Verführung. Und da, ein Punkt ist eben das Christival, da habe ich auch mal ein bisschen was drüber auf meiner Webseite geschrieben. Ich lese einfach mal ein paar Auszüge aus einem Bericht über das Christival vor, den ich verfasst habe und in dem eben viele Zitate auch von den Veranstaltern selber mit drin sind und auch von einem Idea-Spektrum-Journalisten, der das Ganze als Zeuge sozusagen beobachtet hat. Ja, im Mittelpunkt Pop- und Rockmusik. Musik ist ein zentrales Element dieses Festivals. Es war das Christival 2016 in Karlsruhe, über das da geschrieben wurde, aber ja, die laufen alle ähnlich ab. Das in gewisser Weise eine christliche Nachahmung weltlicher Rock- und Pop-Festivals ist und von genau derselben Art von Musik lebt, die auch die weltlichen Jugendlichen hören, nur eben in christlich aufgemachter Spielart. Schon hier liegt eine große Not vor, diese Rock- und Popmusik und am meisten die fromme Variante des charismatischen Worship ist eine verführerische Sinnlichkeit, Zuchtlosigkeit und Ekstase fördernde Musik, eine gottlose Musik, die sich aus finsteren Quellen speist. Das ist vielleicht für manche eine steile Behauptung, aber ich habe das also versucht zu beweisen und zu belegen in einem ausführlichen Buch über charismatischen Lobpreis, Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes, wo ich ganz viele Zitate von weltlichen Rockmusikern und auch von Lobpreisleitern zusammengetragen habe, die das untermauern. Da wird, die Leute werden in eine Art von Trance- und Ekstasezustand gebracht. Und das ist genau die Art, wie sie durch Gefühle verführt werden. Ja, und deswegen ist es, die moderne Jugendarbeit lebt von Rock- und Popmusik und Lobpreis. Ohne das wäre diese Verführungsbewegung gar nicht in dieser Weise operierbar. Ja, ein Zitat aus dem Programm. Heft Start 21:45, pumpender Bass, Graffiti, Hip-Hop-Tanz, DJs am Scratchen und natürlich Rap. Also dieser Sprechgesang, den ich dämonisch bezeichnet habe. Da haben sich junge Leute schon drüber lustig gemacht. Ja, aber das ist für mich ein getriebenes, finsteres Sprechgesang, der für christliche Zwecke überhaupt ungeeignet ist. Im Hip-Hop-Zelt bewegt sich alles im Viervierteltakt und dreht sich um Jesus. Hip-Hop-Newcomer und alte Hasen werden sich die Bühne teilen. Schweißtreibende Action und tiefsinnige Lyrik sind garantiert. Ja, also das war da auch im Christiwall einfach ein sogenannter Gottesdienst als Diskothek, als Tanzveranstaltung. Das Programm wurde schön jugendgemäß angepriesen. Zitat, zum Abschluss des Christiwalls erlebst du noch einmal einen Knaller. Jesus feiern. Mit Gebet, Lobpreis und einer gemeinsamen Abendmahlsfeier. Jeder ist eingeladen, dazuzukommen. Lea und Daniel werden moderieren und Live-Worship den Lobpreis leiten. Die Jesus-Freaks dürfen einen Gottesdienst der besonderen Art abhalten. Die Jesus-Freaks werden einen gewohnt lauten Gottesdienst abhalten. Die Lobpreisband 125 wird uns mit ihrer Mischung aus Hardcore und Indie-Rock in die Anbetung führen. Martin Dreier, das ist der von der Volksbibel, hält die Predigt zum Thema Jesus versöhnt. Ja, und dann spricht ein liberaltheologischer Bischof, Professor Dr. Jochen Cornelius Bundschuh, und hält dort die Predigt. Ja, ein Bibelkritiker, der glaubt, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist, der muss natürlich auch mit dabei sein und den jungen Leuten die Bibel erklären. Ja, das ist diese Mischung Liberaltheologie, Rock- und Popmusik, Action, Jesus-Freaks. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Und es kommt an. Ich lese mal aus diesem Bericht von diesem Journalisten noch etwas. Die Bibelarbeiten heißen Wortwechsel und werden in vier verschiedenen postmodern anmutenden Ausführungen angeboten. Die junge Generation ist performanceverwöhnt. Die Inszenierung muss stimmen. Das wichtigste Gebot, du sollst nicht langweilen. Also wird alles in einer großen Bibelshow dargeboten. Gezeigt werden Werbespots, die für christliche Hilfsorganisationen werben. Ein Videoclip fasst den vorangegangenen Tag zusammen. Und kurze Trickfilme führen zum Bibeltext hin. Welches Lied soll als nächstes gesungen werden? Der Moderator zieht es aus einer mit Überraschungseiern gefüllten Schale. Das Publikum hat 5 Minuten Zeit, um sich in Kleingruppen über den Bibeltext auszutauschen. 5 Minuten. Und eine weitere Minute, um eine Frage dazu zu formulieren. Ein Lichtkegel sucht dann eine Gruppe aus, die ihre Frage vortragen darf. Auf der Bühne stehen 3 Bibelkenner bereit. Sie plaudern miteinander, etwas so, wie man es vom Frühstücksfernsehen kennt. Versöhnung läuft bei dir? Es klingt lässig und aufgekratzt zugleich, als wolle man den Nachweis führen. Hey Leute, auch Christen können voll cool sein. Tja, und dann nochmal ein Bericht, kaum ein Redner ist über 40, alle reden ohne Manuskript und erfreulich phrasenarm. Locker, flockig, flapsig. Wer hören will, wie man Jugendliche mitreißt, hier wird er fündig. Ich stelle mir die Bibel als Comic vor, sagt Tobias Teichen, Gemeindegründer und Pastor der charismatischen ICF-Kirche in München. Um zu illustrieren, wie gut und böse in ihm kämpfen, sind hinter ihm auf der Leinwand Engelchen und Teufelchen als Comicfiguren eingeblendet und erteilen ihm Ratschläge. Teichen erzählt die Urgeschichte nach, schlüpft dabei in die Rolle von Gott, Adam und Eva. Adam sieht Eva zum ersten Mal und ist sofort schwer verliebt. Wow, was für ein Design. Der Verliebtheitsphase folgen die ersten Konflikte und Adam fragt Gott, kann man die auch zurückgeben? Ja, wisst ihr, das ist der Stil. Ja? locker, flockig, witzig. Aber das ist Verführung. Ich hoffe, das ist uns klar. Ja, das ist Verführung. Wenn man so mit Gott und seinem heiligen Wort umgeht, dann bringt man die jungen Leute dazu, im Grund ein ehrfurchtsloses, locker, flockiges, weltförmiges Christentum zu wählen, anstatt wirklich dem Herrn Jesus nachzufolgen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das kommt nicht vor. Das passt gar nicht zu der Art und Weise. Wisst ihr, der Botschafter und die Botschaft, das muss ja zusammenpassen. Ein Botschafter, der eine ernste Botschaft bringt und die ganze Zeit Witze reißt in seiner Predigt, der wird doch nicht ernst genommen von den Leuten. Und genau das, da liegt dieses Teuflische, dass man einfach das Christentum auf eine ganz oberflächliche und humorvolle und witzige und seichte und völlig unbiblische Grundlage stellt. Aber sie geht den Leuten rein wie Öl. Ja, es gefällt den Leuten. Sie finden das cool. Ja, und darauf kommt es an. Und diese Leute, sie passen sich sozusagen so stark den Bedürfnissen dieses Publikums an, dass sie letztlich den Herrn Jesus und die Botschaft von Jesus Christus verraten. Und komplett verfälschen, um Eindruck zu schinden, um viele Leute zu kriegen. Mit der echten Kreuzesbotschaft, mit einer Bußpredigt, da wirst du nicht 16.000 Leute nach Karlsruhe bringen. Ne? Wenn da bloß Bibelarbeiten geboten worden wären und nicht auch eben Rock und Pop und Pantomime und alle möglichen üblen Schrott, dann wäre da vielleicht 2.000 Leute gekommen, wenn es hochkommt. Und das ist genau das, mit Speck fängt man Mäuse. Ja, mit Ködern, mit einem falsch verstandenen und verfälschten und verwässerten Evangelium zieht man junge Leute an, die aber nicht wirklich zur Wiedergeburt durchdringen. Und wenn wir das uns anschauen und da noch einmal Matthäus 7 uns im Vergleich dazu eben vor Augen führen, wo der Herr Jesus genau über diesen breiten und schmalen Weg spricht, dann wird uns, denke ich, klar, wo da diese Verführung auch letztlich hingeht. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und das ist ganz klar. Ja, wenn man wirklich populär sein will, wenn man Massen anziehen will, wenn man riesige Trendgemeinden gründen will, dann kann man nicht die biblische Botschaft, das Wort vom Kreuz verkündigen. Das schreckt die Leute ab. Da kommen nur wenige. Wenn man also die Masse will, dann muss man eine falsche Botschaft verkündigen. Eine seichte, oberflächliche Botschaft. Und das ist das Gewissenlose und Böse und Schlimme, dass diese falschen Prediger genau das tun und damit Tausende von jungen Menschen in die Irre führen. Sie gehen am Heil vorbei. Wenn sie nicht irgendwo das echte Evangelium hören, dann werden sie denken, ich habe doch das Ticket im Himmel. Damals im ICF-Gottesdienst habe ich mal die Hand gehoben und da haben Leute für mich gebetet und ich bin doch jetzt Christ. Aber sie leben weiter ein weltförmiges Leben. Und das ist eben auch der Punkt. Im ICF wird groß gerühmt oder beziehungsweise kritisiert von der Welt, dass die Leute noch sagen, ja, ihr solltet warten bis zur Ehe. Aber Tatsache ist, in der Praxis werden zum Beispiel junge Leute, die unverheiratet zusammenleben, dort toleriert und da sagt kein Mensch was. Ja, wenn die das machen. Aber das ist Hurereisünde. Ja, das kann man nicht machen, wenn man mit dem Herrn leben will. Und von daher sind es einfach Dinge, da wird das Christentum zu einem breiten Weg gemacht, damit man viele darauf lockt. Und es wird verschwiegen, dass das echte Christsein, das wird nie eine Massenangelegenheit sein. Ja? Und warum? Es ist doch so, die Einladung des Herrn zum Heil ist ja völlig frei und ist an alle gerichtet. Da ist es nicht das Schmale. Das Schmale liegt daran, dass der Mensch eben, um gerettet zu werden, Buße tun muss, mit seinem Sündenleben brechen muss, erkennen muss, ich habe gegen Gott gesündigt, indem ich mein Eigenleben gelebt habe und ich will damit brechen und mein Leben wirklich unter die liebevolle Herrschaft Jesu Christi stellen. Und das bedeutet Bruch mit der Sünde, das bedeutet Umdenken und Ausrichtung auf den Herrn Jesus und sein Wort. Das bedeutet Nachfolge und Selbstverleugnung. Und genau diese Dinge werden nicht oder nur verfälscht gepredigt in diesen Kreisen. Ja? Und damit kann man natürlich die Leute bei Laune halten, aber man führt sie am eigentlichen Christsein vorbei. Und das ist das Tragische. Ich möchte noch einmal Beispiele nennen aus dem ICF. Das ist ja heute, wie gesagt, eine ganz schnell wachsende Trendgruppe. Und ich habe mir echt mal die Mühe gemacht, auch mal Bücher von diesem Gründer des ICF zu lesen. Und das ist erschreckend, was der Leo Bigger alles verzapft. Ja? Ich habe 3 Bücher von ihm gelesen, 1 über den Heiligen Geist. Ich kann viele Dinge überhaupt nicht zitieren, sie sind absolut gotteslästerlich. Das ist Lästerung, das kann man gar nicht als Christ in den Mund nehmen, was dieser Mann sagt. Ja? Er ist im Grund, Leo Bigger ist ein charismatischer Irrlehrer, der extrem charismatische Irrtümer vertritt. Er vertritt also die Wort des Glaubenslehren, er vertritt, dass man Visionen haben muss, um praktisch sein Leben gelingen zu gestalten. Ich lese einfach mal so ein paar Zitate vor, auch einmal von einer neuen Züricher Zeitung, von einem weltlichen Journalisten, der mal dort war beim ICF-Gottesdienst. Die ehemalige Industriehalle ist gut gefüllt. Auf der Bühne steht ein Langhaariger mit Tattoos, 3-Tage-Bart und Röhrenhosen. Das ist auch Verführung. Ja? Einfach so, wie es Gottes Wort sagt, dass es falsch ist. Ja? Die Bibel sagt, es ist eine Schande für einen Mann, langes Haar zu tragen. Ja? Wenn da einer da als Prediger dort oben steht mit dem langen Haar, dann ist das schon mal eigentlich eine satanische Verleugnung von Gottes Wort. Betrug, ja. Und spielt mit seiner Band professionellen Poprock, der unter die Haut geht. Alles erinnert an ein normales Konzert, doch dafür stimmt die Zeit nicht. Es ist Sonntagvormittag, 11 Uhr. Und auch die Texte sind anders. You are the God who leaves me speechless, singt der Sänger. Nach 30 Minuten Musik tritt Prediger Daniel Nüesch auf und sagt, wir lieben Jesus und wir sind begeistert vom Leben. Ihr seid alle willkommen, so wie ihr seid. Hunderte Gläubige sind gekommen zur Celebration. Also es heißt nicht mehr Gottesdienst, ja. Celebration, auch nicht mehr Deutsch. Feier ist auch nicht mehr genug. Ja. Eine Familie wird vorgestellt, ihr Urteil beim ICF ist es am coolsten. Deswegen sind sie dorthin gegangen, nachdem sie mehrere Gemeinden sich angeguckt haben. Ne? Leo Bigger predigt, Gott ist keine Spaßbremse, er ist dein größter Fan. Merkt ihr, dein größter Fan, dein größter fanatischer Anhänger, begeistert von dir. Wisst ihr, das ist Verführung pur. Ja? Versteht ihr? Da wird die Heiligkeit und Erhabenheit Gottes völlig geleugnet. Ja? Es wird im Grund da ein falscher Gott gepredigt. Ja? Gott ist keine Spaßbremse. Das heißt, du kannst machen, was du lustig bist und Gott segnet es ab. Ja? Und dann, er ist dein größter Fan. Das heißt also, er wird dich unkritisch und begeistert bejubeln. Du brauchst dir da gar keine Gedanken machen. Ja? So kann man Leute am besten von einer echten Bekehrung abhalten, wenn man sie so konditioniert, so irgendwo in die Irre führt. Der junge Mann vom ICF sagt, wir haben Party mit Jesus, aber wir sind mehr als eine Party-Church. Also Gottesdienst heißt Party mit Jesus. Das ist Verführung pur. 2 junge Leute, es ist die erste Kirche, in der ich mich wohlfühle und immer etwas von Gottes Wort und Wille erfahre. Ich höre nicht nur etwas über Gott, sondern erlebe ihn immer wieder, zum Beispiel, wie er mich auffüllt, wenn ich mich leer fühle. Das ist der Lobpreis. Ja? Das ist diese gruppendynamische Erfahrung, begeistert im Rhythmus mit Hunderten und Tausenden von anderen zu tanzen und sich zu bewegen. Und diese Ekstasemusik bringt euphorische Gefühle. Wir haben selber 4 Jahre lang im charismatischen Lobpreis gelebt. Meine Frau war Lobpreisleiterin bei uns in der Gemeinde. Ja, das funktioniert schon. Das verführt, das bringt eine gewisse Euphorie, ein gewisses ekstatisches Gefühl. Nur das ist ganz schnell wieder weg und danach kommt der Kater. Ja, und das ist nicht göttlich. Das ist nicht der Geist Gottes. Das sind andere Geister, die da wirken. Der andere sagt, ich persönlich setze mich in der Worship-Band ein. Das ist für mich die aufregendste Aufgabe in der Gemeinde. Rock'n'Roll und Holy Spirit gleichzeitig. Da kann ich nicht mehr stillsitzen. Ja? Also so werden die jungen Leute geködert. Und jetzt aus der Theologie von Leo Bicker. Er hat die Irrlehre des positiven Denkens. Visionen und Träume, Zitat, sind unglaublich kraftvoll. Nur schade, dass so wenige diese Kraft anzapfen. Das könnte auch ein New Ager sagen. Ja? Ich garantiere dir, die Bilder, die du im Kopf hast, bestimmen, was für ein Leben du lebst. Findet sich das in der Bibel? Habt ihr das schon mal irgendwo gelesen? Nee. Ja? Das ist pures New Age. Das ist pure, ja, positives Denken auf charismatisch. Gott ist bis in die Haarspitzen interessiert an unserer Vision. Er liebt die Visionen seiner Kinder, die mit ihm unterwegs sind. Aber du musst sie ausbrüten, visualisieren, verinnerlichen. Bevor sich dein Traum erfüllen wird, musst du dich selbst sehen, wie du diesen Traum erfüllst. Das ist die Technik der Visualisierung. Ja, das gibt's im Schamanismus und in der Esoterik. Und genau so setzt dieser Mann das hier ein. Viel zu viele Menschen haben negative Bilder in ihrem Unterbewusstsein. Du musst diesen negativen Bildern in den Hintern treten, sie nach Hause schicken und neue aufhängen. Dann wirst du dich sehen, wie Gott dich sieht, gesegnet, glücklich, stark und talentiert. Und du wirst auf Gunst und Wachstum zugehen. Also, das ist eine ganz primitive Selbstverwirklichungsbotschaft. Wie werde ich erfolgreich im Leben? Durch positives Denken. Ja? Hat überhaupt nichts mit der Bibel und mit dem Evangelium zu tun, sondern es ist letztlich eine Art Lebenshilfe, christlich gefärbt, für junge Menschen, die natürlich Probleme mit ihrem Leben haben, die vielleicht unter Druck stehen im Beruf oder in der Ausbildung. Ja, das ist das Rezept der Gemeindewachstumsbewegung. Finde ein Bedürfnis und erfülle es. So ködert man die Leute in seine Nachfolge. Tja, und dann er selber. Mein Name ist Bicker und ich habe mit meinem Namen Wortspiele gemacht. Ich bin ein Big Vater, ich bin ein Big Lover, ich bin ein Big Giver, ich bin ein Big Preacher, ich bin ein Big Surpriser, ich bin ein Big Leader. Versteht ihr? Der Mann, der zaubert sich selber groß. Ja? Der macht sein positives Denken und sagt hier, ich bin der Größte. Ja? Und so führt er dann und verführt er auch die anderen Leute. Das falsche Gottesbild, denn Gott, der Vater, flüstert uns immer wieder zu, ich bin stolz auf dich. Du hast eine große Zukunft, du wirst Großes bewegen. Merkt ihr das? Der Köder, ja, für junge Leute. Du wirst ganz groß rauskommen. Ja, du musst nur diesem Geist folgen, dann wirst du Tolles erleben. Gottes Traum für dein Leben ist so viel größer, als du dir vorstellen kannst. Du hast noch nicht mal an der Oberfläche dessen gekratzt, was Gott für dich bereithält. Sei kein Frosch, der im viel zu kleinen Brunnen bei jedem Hupferl an die Wand klatscht. Gehe weiter, lass dich auf eine neue Art des Denkens ein. Lebe anders, als du es bisher gewohnt warst. Brich aus deiner Box aus, renne mit großen Schritten dem Horizont entgegen. Träume größer, denke größer, sehe größer. Auf dich wartet Gottes Ozean. Ja, denk mal drüber nach. Das ist Verführung. Das kann junge Menschen schon begeistern. Ja? Aber das ist nicht die Sprache Gottes, das ist nicht die Sprache der Bibel, das ist im Grunde ein esoterischer Appell zum Erfolgsleben und Erfolgsdenken. Ja? Und solche Dinge werden heute als das coolste Programm, als das erfolgreichste Programm gewertet. Wisst ihr, die Evangelikalen sind ja versessen auf Masse und Erfolg und Zahlen. Ja? Frucht der Gemeindewachstumsbewegung, ja? Verführung. Verführung pur. Der Herr Jesus hat nie auf Zahlen geschaut. Als viele Jünger weggegangen sind von ihm, Johannes 6, da fragt er seine 12 Letzten, und ihr wollt ja auch weggehen. Ja? Es kam ihm nicht drauf an, Massen an sich zu binden. Und wisst ihr, genau das passiert dort, eine Botschaft, die die Leute ködert, die sie begeistert, die sie irgendwo angeln soll und einfangen soll, wird hemmungslos gepredigt. Ich möchte es gar nicht weiterführen, es gibt noch eine ganze Anzahl anderer Dinge, die man nennen könnte, zum Beispiel, dass er rät, immer bei, wenn eine Krankheit ist, da ist ein dämonischer Geist dahinter und die Krankheit heilt man, indem man den Geist austreibt und ihm befiehlt zu gehen. Ja? Aber nur das kann ja schon reichen und wir werden, denke ich, feststellen, dass hier konzentrierte und schlimme Irreführung der jungen Menschen geschieht. Und es geschieht nach dem Köderprinzip. Und das ist ganz interessant. Da haben wir Warnungen in Gottes Wort. Ich lese mal zwei Bibelstellen aus dem 2. Korintherbrief und aus dem 1. Thessalonicher Brief. In 2. Korinther 4 spricht der Apostel Paulus von seinem Dienst am Evangelium. Da sagt er ab Vers 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Das ist biblische Predigt, ja? Dass ich unverfälscht die Botschaft des Wortes verkündige, ganz egal, was die Leute sagen. Ich kann nicht Abstriche machen an Gottes Wort, weil ich denke, oh, das kommt bei meinem Publikum schlecht an. Ja? Und ich kann schon gar nicht Dinge unterschlagen, Dinge verfälscht darstellen, damit es besser ankommt. Das sind genau diese hinterlistigen Dinge, diese Verfälschung des Wortes Gottes. Das gab es damals auch schon. Und der Apostel Paulus grenzt sich bewusst von solchen Irrlehrern und falschen Predigern ab und sagt, indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Ja? Das ist ein echter Prediger. Und darauf müssen auch junge Leute achten. Sehe ich Gottesfurcht? Sehe ich, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt? Der Apostel Paulus sagt es so ernst in Apostelgeschichte 20, ich bin frei von dem Blut aller. Denn ich habe es nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ja? Er sieht die Verantwortung. Wenn ich etwas verfälsche, wenn ich etwas weglasse vom Evangelium, dann wird mich Gott verantwortlich machen für die Menschen, die ich in die Irre geführt habe. Aber diese modernen Prediger machen das am laufenden Band. Sie verführen die jungen Leute, indem sie noch nicht mal den halben Ratschluss Gottes verkündigen. Ein anderes Wort finden wir eben im 1. Thessalonicher Brief, wo der Apostel Paulus auch seinen Dienst am Evangelium erwähnt. Und es ist ganz interessant, was er da sagt. 1. Thessalonicher 2 ab Vers 1. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen worden wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das müssen wir ja auch als Kriterium haben, um einen Prediger zu prüfen. Es gibt zum Beispiel so viele Christen, auch Konservative, die hören Joyce Meyer. Ich habe übrigens da drüben einen Aufsatz über Joyce Meyer, wo das entlarvt wird, was diese Frau tut. Ja? Und wenn man sie dann fragt, dann sagen sie, ach, das tut mir einfach gut. Mir gefällt es. Ich fühle mich wohl, wenn ich sowas höre. Ja? Diese Frau macht etwas ganz Ähnliches wie Leo Bigger, indem sie nämlich extrem charismatische Irrlehren kombiniert mit positivem Denken und Lebensratschlägen nach der Selbstverwirklichungsphilosophie. Selbstverwirklichung statt Selbstverleugnung. Das ist das falsche Evangelium des breiten Weges. Und das ist Verführung pur. Aber weil es eben so gefällt, machen es die Leute. Auch wenn sie vielleicht in eine konservative Gemeinde gehen. Ich war erschrocken. Ich habe es in russlanddeutschen Gemeinden schon gehört, in Brüdergemeinden auch schon, dass Leute bei Bibel-TV Joyce Meyer hören. Und da sage ich schon immer, Bibel-TV, erstens Fernsehen ist schon mal nichts, meine Überzeugung. Zweitens katholische eine katholisch-ökumenischer Sender ist schon mal auch nichts. Und dann eine Frau, die predigt, das sollte doch jedem bibeltreuen Christen klar sein, dass da nicht der Segen Gottes sein kann, wenn eine Frau predigt und lehrt, oder? Oder wie lesen wir 1. Timotheus 2, Vers 11 folgende? Eigentlich ganz einfach. Ja, aber weil es einem gefällt, macht man es halt trotzdem. Und wisst ihr, so kommen Leute in Verführungen rein, weil es ihrem Fleisch gefällt, weil es ihr Fleisch kitzelt. Und es gilt eben auch für die vielen jungen Christen, die sagen, oh, in meiner Gemeinde, das ist hier alles so eingeschlafen und so langweilig. Beim ICF, da gefällt mir das, da habe ich Spaß. Da gehe ich lieber dorthin. Ja? Und das ist tragisch. Das ist eine ganz ernste Sache. Und das, was die falschen Prediger machen, das wollte ich nochmal hier darauf hinweisen. In Vers 3, da steht auch in der Schlachterbibel, haben wir eine Fußnote gemacht. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, also der Verfälschung, dem Betrug. Und das tut dieses falsche Evangelium, die Verkündigung dieser Jugendprediger und Verführer. Noch unlauteren Absichten. Wenn man möglichst viele Leute einsammeln will, das ist eine unlautere Absicht in den Augen Gottes. Wisst ihr, der Grundsatz vom ICF ist im Grund, biete ein tolles Programm, was Spaß macht und fische die Christen ab von anderen Gemeinden. Ja? Die rühmen sich, ich glaube in Zürich haben sie manchmal 5.000 oder 4.000, ja? Wie gesagt Karlsruhe 1.000, München 1.000, die haben ganz schnell die meisten Leute dort, wo sie ihren Laden aufmachen, ja? Mehr als alle anderen. Aber 80% mindestens sind geklaut von anderen Gemeinden. Ne? Das sind einfach junge Leute, die waren vor einem Baptisten vielleicht im Jugendkreis oder in der Brüdergemeinde und die haben ein Angebot hier, lauter Spaß, keine Gemeindezucht, keine Ermahnung, Predigten nur eine Viertelstunde, alle 5 Minuten Witzchen, ja, fordert mich nicht heraus, macht nur Spaß, dann gehen sie einfach dorthin. Ja? Das ist das Geheimnis des Wachstums. Ja? Klaut bei anderen. Und die anderen, die vielleicht aus der Welt kommen, die finden auch nicht zum Glauben dort, weil sie gar kein Evangelium hören. Also das heißt, hinter dieser Strategie, möglichst viele Leute einzusammeln, steckt natürlich auch eine Strategie, die andere Gemeinden schädigt. Ja, ganz einfach. Auf Kosten der anderen groß werden. Ja. Ja, aber dann geht es eben das Dritte, noch geschieht sie in listigem Betrug. Und das ist interessant, dieses Grundtextwort, griechische Wort dolos, das da steht, endolo, das bedeutet auch mit Hilfe von Ködern. Ne? Mit Speck fängt man Mäuse, so heißt das Sprichwort. Ja? Ich muss etwas finden, was die Leute attraktiv finden und dann kommen sie zu mir. Das ist übrigens das Prinzip der Gemeindewachstumsbewegung auch gewesen. Ja, Rick Warren hat ja in seinem Buch Kirche mit Vision gesagt, der wichtigste Faktor, dass wir eine Gemeinde von 20.000 Leuten geworden sind, ist die Musik. Wir haben einfach nur noch Rock- und Popmusik gespielt. Wir haben die ganzen alten Glaubenslieder rausgeschmissen. Wir haben nur noch Rock- und Popmusik gespielt. Das, was die Leute hören wollen, das, was ihnen Spaß macht, konsequent. Und das war unser Erfolgsgeheimnis. Ja? Köder. Ja, setze einen Köder ein, knüpfe an den Bedürfnissen der Leute an, erfülle sie mit irgendwas Attraktivem, dadurch lockst du sie zu dir. Ist es biblisch? Ist es göttlich? Hat es der Herr Jesus so gemacht? Hat es der Apostel Paulus so gemacht? Ganz gewiss nicht. Ja, das ist ein teuflisches Prinzip und kein göttliches Prinzip. Ja, aber so kommt es zu diesem großen Wachstum und zu diesen Erfolgen. Wenn ich es richtig weiß, ist ICF die größte Freikirche in der Schweiz inzwischen, ja, was zahlenmäßigen Besuch angeht. Ja? Die Frage ist, wie kam das zustande? Ist das göttlich? Ist das Segen? Wie Sie es natürlich sehr wahrscheinlich behaupten werden. Ja? Oder steckt da etwas ganz, ganz anderes dahinter? Gut, ich glaube mal, wir sollten fast eine Pause machen. Ich werde euch nachher nicht nochmal eine Stunde herausfordern, sondern das kürzer halten. Aber machen wir jetzt mal eine Pause. Ja?
Ja, ihr Lieben,
Wie gesagt, ich will vielleicht noch ein paar Dinge erwähnen und das dann nicht zu lange ausdehnen, hoffe ich. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen. Was sind die Hauptköder? Wir haben ja gerade gesagt, diese Leute operieren mit Ködern. Ja, mit attraktiven Angeboten, die den jungen Leuten Spaß machen und die sie dann letztlich anlocken. Und auch weglocken von bibeltreuer Verkündigung. Und diese Köder, wenn man das zusammenfasst, das ist auf der einen Seite ganz klar die Rock- und Popmusik, eine dämonische Musik, eine ekstatische Musik, eine Musik, die aus der Quelle des Satans kommt. Und das ist eine der härtesten Dinge. Ich glaube, es ist am schwierigsten, einen jungen Menschen dazu zu bringen, dass er wirklich konsequent mit Rock- und Popmusik und mit Lobpreis bricht, wenn er ernst macht. Und da müssen wir drum beten, dass Gott Erweckung schenkt unter den jungen Leuten und sie erkennen lässt, dass die Rock- und Popmusik, ich denke, mit das größte Hindernis ist auch für eine wirklich geistliche Haltung und für geistlichen Tiefgang und klare geistliche Ausrichtung bei jungen Christen. Ja? Ganz viele hören sie, bis hinein in russlanddeutsche Gemeinden, ja, privat zumindest. Ganz viele wollen sie auch im Gemeindealltag, das ist ein Spannungsfeld in vielen bibeltreuen Gemeinden. Die Jugendlichen wollen Lobpreis und wollen diese moderne Musik, die kitzelt, bei der man tanzen kann. Und die Älteren sagen, wenn sie noch klar stehen, das kommt nicht in Frage. Und dann sagen die Jüngeren, na, dann gehe ich eben da in so eine Gemeinde. Ja? Und da muss man eben nicht nachgeben, eben nicht sagen, dann machen wir halt auch Lobpreis, bloß nicht ganz so schlimm. Ja? Wenn man das macht, dann verliert man die jungen Leute erst recht. Immer wieder erlebt. Ja? Sondern man muss in Liebe den jungen Menschen begründen, warum ist das eine verführerische Musik? Warum schadet das eurer Seele? Was nutzt es euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und nehmt doch Schaden an eurer Seele? Ja? Und das ist eben diese Art, liebevoll zu ermahnen, liebevoll natürlich, aber zu ermahnen. Und da haben viele Ältere Angst. Und deswegen werden viele Gemeinden machen Zugeständnisse, um die Jugend zu halten. Und es führt im Grunde dazu, dass die jungen Leute die Älteren verachten und erst recht weggehen irgendwann mal. Dorthin, wo die Post abgeht, ja, wo sie das Komplettpaket haben und nicht nur ein bisschen was. Das Einzige, was da hilft, ist, dass man wirklich betend aufklärt und den jungen Leuten liebevoll sagt, schaut her, wir wollen das nicht, weil wir euer Bestes wollen. Ihr schadet euch selber und vergiftet euch selber mit diesem Schund. Ja? Da gibt's Argumente dafür, wie gesagt, die muss man bringen. Man kann das nicht einfach nur so sagen heutzutage, aber es gibt geistliche Argumente und das ist eigentlich ganz klar der Fall. Der zweite Köder ist eben der charismatische Irrgeist, der charismatische Verführungsgeist, der dämonisch ist, der aus der Finsternis kommt, aber sich als Engel des Lichts verkleidet. Da werden wir morgen noch mehr darüber hören, ja. Und charismatischer Lobpreis ist eben genau diese Mischung, wo diese ekstatische, finstere Musik kombiniert wird mit charismatischen Irrlehren und dem Wirken dieses falschprophetischen Geistes, der dann auch Eindrücke gibt, Euphorien, Visionen, Gefühlserlebnisse, die junge Menschen beeindrucken können, die aber nicht von Gott sind und die auch nicht wirklich in die Christusnachfolge führen, sondern letztlich wegführen vom Herrn. Und das dritte ist der Köder der Selbstverwirklichung. Das kann man mal so ganz breit sagen. Zum Beispiel beim ICF sind es dann oft so Actions oder Events, wie jetzt zum Beispiel auch Oper, also so praktisch Musicals, wo dann Hunderte mitmachen können. Ja, in Karlsruhe ist es ein Riesending. Da machen die mehrmals im Jahr Musicals, wo dann zum Teil 20.000 Karlsruher sich das angucken. Ja, das ist ein Kulturevent. Und da sind dann 100 bis 200 Mitwirkende. Jeder kann seine Gabe einbringen. Jeder kann was machen, was ihm Spaß macht. Muss Musikinstrument spielen, tanzen, singen. Und die Leute sind eingebunden. Die Leute haben Spaß und können sich selber verwirklichen. Und so bindet man sie und ködert sie. Ja. Das Problem ist nur, dass der Herr Jesus eben nicht Selbstverwirklichung gepredigt hat, sondern Selbstverleugnung. Und ihr Lieben, das ist ein krasser Gegensatz. Ja? Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das war ein Hinrichtungsinstrument. Der sage ja dazu, seinem Eigenleben zu sterben, heißt es. Neutestamentlich von Apostel Paulus her gesehen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt mit in mir. Und wisst ihr, das müssen wir den jungen Menschen auch sagen. Das, was wir als Charismatiker erkannt haben, wo wir aus der Verführung rauskamen. Wir suchten nach der Auferstehungskraft Jesu Christi, aber wir waren nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Nach Römer 6 ist das Erste, ich bin mit Christus gekreuzigt, meinen Lüsten und Leidenschaften, meinem Fleisch gekreuzigt, gestorben und begraben. Und dann kommt, ich bin mit Christus auferweckt. Ja? Wenn ich die wirkliche Auferstehungskraft des Herrn Jesus erleben will, und das können wir, dem Herrn sei Dank, dann kostet es einen Preis, nämlich das Eigenleben in den Tod zu geben, nicht der Selbstverwirklichung nachzujagen, sondern der Selbstverleugnung und dem Herrn zu leben. Dann erlebe ich die Auferstehungskraft Christi, dann erlebe ich Frieden und Freude, die nicht hochgeputscht werden müssen durch Rock- und Popmusik und ekstatischen Hip-Hop-Tanz. Die bleiben auch im Leid, die bleiben auch im Alltag. Ja, das ist das Echte. Das müssen wir den jungen Menschen auch vermitteln. Dass eben diese ganzen Köder sie im Grund kurzfristig aufputschen und vielleicht ein tolles Gefühl hinterlassen, aber sie bringen keine bleibende Frucht und sie führen letztlich vom Herrn weg. Ja? Und deswegen, diese Köder müssen wir entlarven. Und ich denke, das ist eben auch wichtig, dieses Christentum des breiten Weges, das ist auch in der Prophetie, sage ich mal, von 2. Timotheus 3 geschildert, und auch das müssen wir den jungen Menschen irgendwo vermitteln. Das ist der Weg, der breite Weg, der eben ins Verderben führt, der hier geschildert wird. Ich lese mal 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Vergnügungssüchtige Christen. Gibt's das? Aber ganz gewiss, und beim ICF und in den modernen Jugendkirchen bekommen sie jede Menge Vergnügen gefüttert. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Das heißt, sie sind nicht wiedergeboren, ihr Lieben. Das sind Christen, die sagen, ich liebe Gott, aber in Wirklichkeit lieben sie das Vergnügen mehr als Gott. Ja, sie haben einen äußeren Schein der Gottesfurcht. Das heißt, die sagen, ja, ich glaube ja auch an Jesus. Aber ihre Kraft kennen sie nicht. Das heißt, sie sind nicht wiedergeboren. Ihnen fehlt der Geist Gottes. Von solchen wende dich ab. Das müssen wir den jungen Leuten sagen. Wende dich ab von diesem Christentum des breiten Weges. Wende dich ab von dieser Fälschung und kehr dich hin zum Herrn und zum Original. Ist keine populäre Botschaft, aber es ist eine wichtige Botschaft. Und wenn ihr wirklich auch da mitwirken wollt, einfach dann betet intensiv für diese jungen Menschen. Ja? Nicht nur für die, die ihr vielleicht persönlich kennt, nicht nur für eure eigenen Kinder, sondern auch für andere junge Menschen. Es sind Tausende, es sind Zehntausende, die auf diesem falschen Weg sind. Ja? Und wir sind es ihnen schuldig, in Liebe ein Zeugnis zu geben und für sie zu beten, dass sie zurechtkommen, dass sie noch zur Buße kommen von diesem Irrweg. Ja? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da uns vom Herrn auch wirklich gebrauchen lassen. Ich habe vor und habe jetzt eigentlich auch schon auf meiner Webseite veröffentlicht, eine Broschüre, die auch zur Verteilung für solche jungen Leute gedacht ist. Der Titel, ich sage das mal schon mal so zur Ankündigung, die ist leider noch im Druck und ist noch nicht erschienen, ja, aber der Titel heißt Vorsicht Verführung, wie junge Christen durchs ICF und andere Trendgemeinden irregeleitet werden. Es ist einfach ein Versuch. Ich habe das auf meiner Webseite, ich habe auch Predigten auf meiner Webseite zu diesem Thema, wo man junge Leute auch darauf aufmerksam machen kann. Was mich ermutigt hat, ist, dass auf YouTube eine Predigt zu diesem Thema immerhin also recht oft aufgerufen wurde. Aber da musste natürlich noch mehr geschehen und sicherlich auch von verschiedenster Seite. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auch so eine Broschüre, da sind nämlich auch diese Zitate drin, da aus dem Christiwelt und von Leo Bigger, die ich da auch jetzt vorgelesen habe, die mal einfach auch manchen jungen Menschen zu geben und zu sagen, liest es mal durch und denkt mal darüber nach. Ja? Sie brauchen natürlich Fakten, sie brauchen das Wort Gottes. Und also wenn ihr in der Schweiz wollt, in der Edition Nehemia, das ist ja auch der Verlag, der meine Bücher verlegt, in Steffisburg, da könnt ihr also auch diese Broschüren in der Schweiz bestellen, weil die schicke ich nicht in die Schweiz. Dort ist das Porto zu teuer, wenn man das von Deutschland nach der Schweiz schickt. Ja, aber in der Schweiz liefern das die Geschwister Berger in Steffisburg aus von der Edition Nehemia. Und dort wäre dann auch diese Broschüre, denke ich, bald erhältlich. Aber wie gesagt, ich denke, das Gebet ist das Wichtigste. Aufklärung, Weitergabe vielleicht auch an manche junge Menschen von gewissen aufklärenden Schriften oder Predigten wäre auch ein Schritt, ja. Aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass da ein geistlicher Kampf stattfindet, dass Satan versucht, junge Christen von dem Herrn und von der konsequenten Nachfolge abzuhalten. Er versucht, sie gefangen zu nehmen in diesem Irrgarten von Vergnügungen und Rock- und Popmusik und Charismatik und viele, viele sind im Moment da gefangen. Ja? Und wir dürfen beten, dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. 2. Timotheus 2. Ja? Und dass sie Buße tun. Und dass es noch eine Erweckung geben darf, auch unter jungen Christen, hin zum Wort, hin zu dem echten Herrn Jesus und der echten Christusnachfolge. Ja? Dafür dürfen wir beten. Und das möchte ich euch ans Herz legen, dass wir wirklich auch diese Not sehen und dass wir auch Glauben uns schenken lassen, dass der Herr auch in dieser letzten Zeit noch etwas tun kann und will, ja, unter diesen Menschen. Man muss nicht sagen, ja, die sind jetzt ins ICF abgewandert, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja, es gibt immerhin einige, die auch aus dieser Verstrickung wieder aufgewacht sind und die gemerkt haben, wir werden da betrogen. Ja, und es dürfen mehr werden. Dafür dürfen wir beten. Das wollte ich einfach so weitergeben. Ich möchte am Abschluss noch mit uns beten. Stehen wir dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, ja, du hast uns in eine sehr herausfordernde Zeit hineingestellt. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort uns wirklich auch Klarheit gibt, dass wir durchblicken dürfen, auch was die Gefahr der religiösen Verführung angeht innerhalb der Christenheit. Und wir sehen und haben das jetzt auch heute Abend miteinander uns vor Augen geführt, dass da vor allem auch junge Christen, die sich zumindest christlich nennen und christlich geprägt sind, dass sie ganz besonders das Opfer auch von endzeitlicher Verführung geworden sind und werden. Dass da viele falsche Prediger gibt, die ein oberflächliches Evangelium predigen, die keine Gottesfurcht und keine Heiligung, keine Buße predigen, die den jungen Menschen ein Christentum des breiten Weges vorstellen. Und wir bitten dich ernstlich, dass du doch Gnade gibst und viele noch aus diesen Kreisen aufwächst, dass du ihnen zeigst, dass das ein Irrtum ist, dass du sie auch zu deinem Wort hinführst, zu deinem unverfälschten Wort, dass sie erkennen den Gegensatz zwischen dem, was sie gepredigt bekommen und vorgelebt bekommen und dem, was du predigst und was du gelehrt hast in deinem Wort. Ach Herr, gib doch Gnade, dass wirklich noch viele aufwachen dürfen aus dem Fallstrick des Feindes heraus, aus dem endzeitlichen Verführungsnebel, dass noch viele brechen auch mit diesen charismatischen Irrtümern, mit der Rock- und Popmusik, Herr. Du siehst, wie das ein Köder ist, der so viele junge Christen irregeführt hat und beeinflusst hat. Erbarme dich, dass auch da eine Befreiung geschehen kann, dass viele noch die Gefahr dieser Musik durchschauen und sich davon abwenden, Herr. Wir bitten dich auch, dass du uns wirklich anrührst und gebrauchst, Herr, dass wir wenigstens auch im Gebet einstehen für diese jungen Menschen und dich bitten um eine Erweckung, um eine Erneuerung, dass doch viele noch herausgerettet werden aus dem breiten Weg und wirklich den schmalen Weg auch finden. Und dass du auch schenkst, dass wir wirklich auch, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Zeugnis der Wahrheit weitergeben und jungen Menschen helfen, dass sie diese Verführung durchschauen. Ach Herr, gib du Gnade in dieser Sache. Gib du, dass wirklich noch eine Erweckung geschehen kann, wo junge Menschen bewusst in deine Nachfolge treten und bewusst auch andere mit einladen in deine Nachfolge. Herr, du kannst Wunder tun. Wir wollen dir vertrauen. Segne du dieses Wort an uns und schenke, dass wir es wirklich in unserem Leben auch umsetzen. Wir preisen dich und danken dir für deine Gnade. Amen.